Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das letzte Mal in meiner letzten Predigt in der Lukas-Reihe, da habe ich über den 12-jährigen Jesus im Tempel gepredigt. Und ich werde heute nicht an diesen Predigtext anknüpfen, wie ihr schon seht. Ich werde an den Predigtext anknüpfen, wo ich aufgehört habe im letzten Jahr. Ich habe ja schon ein Stück weit im Lukas-Evangelium gepredigt und wir haben dann ein kurzes Intermezzo gehabt mit den weihnachtlichen Texten. Und ich möchte kurz nochmal erinnern, wo wir stehen geblieben sind. Es ging um die Auseinandersetzung zwischen Jesus auf der einen Seite und den Pharisäern und Schriftgelehrten auf der anderen Seite. Ja, wir haben schon gehört von Jesu Taufe, das Geschlechtsregister Jesu, seine Antrittspredigt in Nazareth, dann verschiedene Heilungen, er hat Geister ausgetrieben, er war mit Petrus fischen und sie haben unheimlich viele Fische gefangen. Und durch all diese Sachen wurden langsam, aber sicher die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die theologische, intellektuelle Oberschicht, wenn man so will, auf Jesus aufmerksam. Und sehr schnell kam es dann auch zur Auseinandersetzung mit ihm. Und genau dort setzen wir wieder ein. Wir befinden uns auf den Spuren Jesu. Und im heutigen Abschnitt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt im Leben und im Dienst von ihm. Bisher ist Jesus alleine aufgetreten. Die Massen wollten ihn hören. Er hatte auch schon viele Jünger, die ihm wirklich folgten, die zu ihm gehörten. Aber dennoch war er noch für sich alleine. Und heute kommt der Punkt, an dem Jesus 12 Männer aus den vielen Jüngern, die ihm schon folgen, heraussuchen wird. Es geht um die Wahl der 12 Apostel. Und ich möchte dazu den Predigttext lesen, wie er auch auf den Zettel abgedruckt ist. Und zwar aus Lukas Kapitel 6, Vers 12 bis 16. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Nun, was habt ihr vor Augen, wenn ihr an die 12 Apostel denkt? Denkt ihr an Männer mit einem Heiligenschein oder an schöne Steinstatuen aus dem Dom hier vielleicht? Denkt ihr an Männer mit langen Bärten und die etwas längeres Haar haben? Natürlich ein bisschen kürzer als Jesus in den ganzen Abbildungen, kennt man das ja. Oder vielleicht an Leute mit Schwertern und mit Schlüsseln, mit Büchern. Vielleicht denkt ihr auch an die Bilder, die ihr aus dem Kindergottesdienst kennt, aus den Ringbüchern, ja. Jesus und seine Jünger von der Kinderevangelisationsbewegung. Nun, in dieser Predigt und in der nächsten Predigt wollen wir die Männer und den Dienst, zu dem sie Jesus erwählt hatte, unter die Lupe nehmen. Der Text ist eigentlich ziemlich kurz, ich mache es trotzdem, teile ich die Predigt in zwei Teile. In dem ersten Teil heute soll es um den Dienst gehen, ein Dienst, und in dem zweiten Teil, das nächste Mal, wenn ich dran bin, geht es um die 12 Männer. Nun, kann mir jemand die Namen der 12 Apostel sagen, ohne nochmal auf den Zettel zu gucken? Ja, gehören alle zusammen, wir wollen es mal probieren.
Ja, Petrus.
Petrus.
Andreas.
Andreas. Ja, zwei waren es.
Judas.
Judas, auch zweimal, ja.
Bartholomäus.
Bartholomäus, ja.
Noch ein Simon.
Noch ein Simon, nicht auf den Zettel gucken. Ja.
Jakobus schon.
Jakobus hat man noch nicht. Thaddäus? Habe ich den vorgelesen? Ich weiß nicht. Können wir ja mal mitnehmen.
So, weil nein, das war doch
Bartholomäus. Ach, den hatten wir ja schon.
Philippus.
Philippus.
Johannes.
Johannes hat man schon.
Matthäus.
Matthäus? Ja, gut. Also, interessant. 11 haben wir zusammengekriegt. Einer war ein bisschen Thaddäus. Woher kommt der Name? Auch nicht schlecht. Ist auch irgendwie als Jünger, als Apostel bekannt. Thomas, sehr gut. Also, ihr seht, die 12 Apostel, wichtige Persönlichkeiten. Und es ist wichtig, dass wir sie näher kennenlernen. Und nicht bloß vom Namen her. Wir wollen sie wirklich kennenlernen, wissen, wer das war. Aus mindestens zwei Gründen. Einmal ist die ganze Gemeinde, auch wir hier, auf der Lehre der Apostel aufgebaut. Und zum Zweiten sind es die Männer, die mit Jesus bis zu 3 Jahren unterwegs waren. Wenn wir ihr Leben studieren, dann kommen wir den Männern näher, die Jesus am nächsten standen. Ja, es waren nicht nur seine Mitarbeiter, sondern es waren seine besten Freunde. Und es ist interessant, ja, ich konnte auch die Namen nicht zusammenbekommen, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Es ist gar nicht so einfach. Nun, was war denn das Besondere an diesen Männern? Was hat sie ausgezeichnet, Apostel zu werden? Was macht sie so sehr interessant für uns? Was ist so außergewöhnlich an ihnen, dass wir davon lernen können? Und die Antwort, die wird euch jetzt vielleicht verwundern, es ist ihre Gewöhnlichkeit. Die 12 Männer sind eigentlich normale, lebensnahe Typen, mit denen sich jeder von uns irgendwie identifizieren kann. Und in den Evangelien, da hören wir viel oder auch weniger über sie, je nachdem welcher Apostel es ist. Es wird berichtet über ihre Talente, ihre Eigenarten, ihre Fehler, ihre Höhen und ihre Tiefen. Man bekommt leicht und schnell mit, dass sie nicht sehr für Gelehrsamkeit stehen. Sie gehörten nicht zum religiösen Establishment jeder Zeit. Es waren keine großen Redner, es waren keine Prediger. Ja, sie waren, wenn es um Religion und Theologie ging, in dieser Zeit viel mehr Außenseiter. Sie hoben sich nicht durch besondere Begabung, sondern eher durch ihre Fehler hervor. Ja, manchmal kommt es also vor, als ob die 12 wirklich kein Fettnäpfchen auslassen. Sie heben sich nicht durch besonders großen Glauben, sondern immer wieder durch Kleinglauben hervor. Jesus selbst, der musste sich oft darüber beklagen, der musste sie ermahnen, er sagte, ihr Kleingläubigen, versteht ihr immer noch nicht? Und es ist auch interessant, aus was für verschiedenen Männern die Gruppe bestand. Es war keine homogene Gruppe, wo alle nur dasselbe wollten. Ja, es gab da einen Zelot, das war also ein Radikaler, der wollte wirklich mit Waffengewalt die Römer bekämpfen, die römische Herrschaft stürzen. Ein anderer, der war Zöllner, das heißt, er war ein Kollaborateur mit den Römern. Er stand im Dienst der Römer. Die waren wirklich gegensätzlich. Und dann waren Fischer und Handwerker unter ihnen, also eine ganz bunte Truppe. Die Männer kamen auch nicht aus der Hauptstadt, so aus Jerusalem, wo man wusste, was losgeht, wo man immer up to date war. Sie kamen auch nicht aus einer anderen berühmten Stadt, nein, sie kamen aus Galiläa. Das war eine Gegend, die war für Landwirtschaftlichkeit, für landwirtschaftlich geprägt. Ja? Wir können das vielleicht vergleichen mit Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß nicht, ob ihr eine Persönlichkeit in Deutschland kennt, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, außer unsere Bundeskanzlerin natürlich. Oder habt ihr das gewusst?
Carsten Linke,
okay. John MacArthur, der hat ein kleines Buch über die 12 Apostel geschrieben und ich habe das Buch gelesen und es hat mir auch für diese Predigtvorbereitung viel geholfen und er sagt, Zitat, sie waren außergewöhnlich gewöhnliche Männer. Und trotzdem wissen wir, dass sie trotz ihrer vielen Schwächen, trotz der Gewöhnlichkeit, diese Männer ihren Dienst nach der Himmelfahrt von Jesus fortgeführt haben. Ihr Wirken veränderte die ganze Welt und zwar radikal. Ja, selbst heute hat ihr Dienst auf uns noch Einfluss, ja, ob man dem Evangelium glaubt oder nicht. Der ganze Kalender in unserer Welt ist durch den christlichen Kalender bestimmt, ja, christliche Moral, irgendwelche Organisationen, Schulen, Krankenhäuser, sehr viele Sachen, die wir heute ganz normal für ganz normal halten, die sind durch das Christentum, ja letztendlich durch das Wirken der Apostel entstanden. Und Jesus hat diese Männer erwählt, er hat sie eine kurze Zeit ausgebildet, um ihnen dann diesen außergewöhnlichen Dienst anzuvertrauen. Er selbst legte die Wegbereitung des Evangeliums in die Hände von diesen Männern. Und ich zitiere nochmal MacArthur, deren auffallendstes Merkmal ihre Normalität war. Sie waren gewöhnliche Männer, doch wie außergewöhnlich war ihre Aufgabe? Als Apostel sollten sie die Lehre verbreiten, sie sollten die Gemeinde gründen und leiten, sie sollten Wunder tun, sie sollten das Neue Testament schreiben. Sie sollten für Jesus einstehen und ihn repräsentieren. Doch als es dann darauf ankam, als Jesus sie wirklich brauchte, als sie ihren Mann stehen mussten, als ihr Herr und Meister gefangen genommen und gekreuzigt wurde, was geschah da? Da zerstreuten sie sich und verließen ihn. Ja, ihr Anführer, er verleugnete ihn sogar mit allem Nachdruck in der Öffentlichkeit. Und nachdem Jesus dann vom Tod auferstanden war, zeigte er sich ihnen wieder. Und sie konnten es kaum fassen. Obwohl sie den auferstandenen Herrn sahen, ja, sogar mit ihm redeten, mit ihm aßen, mit ihm Gemeinschaft hatten. Und da sehen wir, die Apostel waren keine Helden. Sie waren Durchschnitt. Auch nach 2 bis 3 Jahren in der Schule ihres Meisters zweifelten sie noch. Und wir können uns hier wirklich fragen, war das ein Fehler, dass Jesus gerade sie zu diesem Dienst auserwählte? Hätte er da nicht wirklich bessere finden können? Hätte er nicht durchs Land streifen können, wirklich die allerbesten Leute zusammensuchen können? Und die Bibel macht deutlich, es war kein Fehler. Jesus wusste ganz genau, wen er sich da aussuchte. Jesus kannte seine Jünger viel besser noch als Wallenstein seine Pappenheimer. Er wusste, dass sie schwach und voller Fehler waren. Und er will uns dadurch eine Lektion erteilen. Es kommt nicht auf unsere Begabung, unsere Ausbildung, unsere Herkunft an, sondern es kommt auf unseren Herrn drauf an. Genauso hat es auch der Apostel Paulus erfahren. Und er schreibt dann, wie Gott ihm sagte, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, es sind doch nicht die Fähigkeiten der Jünger, auf die es ankommt, sondern alleine die Macht Jesu Christi. Er hat diese gewöhnlichen Männer erwählt, um mit ihnen die Welt zu verändern. Und er befähigt gewöhnliche Menschen zu einem außergewöhnlichen Dienst. Also nochmal, heute soll es um diesen außergewöhnlichen Dienst gehen. Und das nächste Mal, und das werdet ihr jetzt vielleicht schon alle selber wissen, ich habe deshalb die Lücke gelassen, um 12 gewöhnliche Männer. Ein außergewöhnlicher Dienst, 12 gewöhnliche Männer. Jesus wurde ja für seinen Dienst schnell bekannt und berühmt und sogar beliebt. Wir haben das in den Predigten des letzten Jahres gehört, wie die Massen zu ihm strömten. Aber anstatt, dass er dann seinen Ruhm ausgenutzt hat, ja, dass er die Massen begeistert hat, vielleicht ein bisschen auch manipuliert für seine Sache, da stellte Jesus immer wieder genau die Themen seiner Lehre in den Vordergrund, die besonders kontrovers waren. Und die natürlich Widerstand und Erregung bei den Juden und vor allen Dingen bei den Pharisäern und Schriftgelehrten herauskitzeln mussten. Und genau das war ja das Thema der letzten Predigt über Kapitel 5 und Anfang von Kapitel 6. Ja, es ging los, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten von Jesus gehört hatten und einfach mal mit dazu kamen. Sie saßen mit dabei und sie wollten hören. Wir haben gemerkt, ja, die kamen schon aber aus Jerusalem. Also die kamen richtig weit angereist. Und dann am Ende dieses Stücks, wo es um diese Auseinandersetzung geht, kommt es dann so weit, wir lesen dann Vers 11 in Kapitel 6, sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Also von einfach nur mal hören, was da abgeht, bis, dass sie Jesus was antun wollen. Ging ziemlich schnell. Und an diesem Punkt, da blieben dann nur noch die treuen Jünger bei Jesus. Denn dass sich Menschen von Jesus abwandten, das war nicht nur so bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Der Apostel Johannes, der schreibt uns auch, dass sich viele von seinen Jüngern abwandten. Ja, Kapitel 6, Vers 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Vielen seiner bisherigen Anhänger war das einfach zu hart, was Jesus lehrte. Und unter den treuen Jüngern, die dennoch zu Jesus hielten, waren natürlich unsere 12. Und Jesus war nicht abhängig von diesen Massen, die ihm da am Anfang folgten, sondern Jesus wollte durch diese 12 einfach Männer wirken. Nun, wie ging es los? Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Da steht zu der Zeit. Lukas meint also eine ganz bestimmte Zeit. Und wir fragen uns, welche Zeit meint er denn? Und wie ich das schon sagte, es ist die Zeit, als sich der Widerstand gegen Jesus zuspitzte. Ja, wir haben damals gehört, Jesus berührte Aussätzige. Jesus heilte Gelähmte und vergab ihnen einen Gelähmten und vergab ihnen seine Schuld. Jesus, der hatte Kontakt mit den Unreinen, mit den Zöllnern, mit den Sündern. Er ging sogar auf ihre Feiern, er aß und trank mit ihnen. Jesus erlaubte seinen Jüngern, am Sabbat Ähren zu pflücken und zu essen. Und schließlich dann am Ende heilte Jesus genau am Sabbat die verdorrte Hand eines Menschen. Lukas erzählt uns eine Begebenheit nach der anderen, mit jeder wuchs der Widerstand gegen Jesus. Vielleicht konnte Jesus ungefähr so 1 bis 1,5 Jahre lang lehren und heilen, bevor es soweit war, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten und dazu noch sogar weitere Gruppierungen wie die Sadduzäer, das waren meistens die Priester, oder die Herodianer, das waren die, die dem König Herodes anhingen, bis die alle sich einig waren, etwas gegen Jesus zu unternehmen. Also es war nicht gleich von Anfang an so, eine gewisse Zeit ist vergangen, aber dann irgendwann war es soweit. Der Hass gegen Jesus erreichte einen Höhepunkt. Sein Tod war beschlossene Sache. Und Jesus hat das alles natürlich gewusst. Er wusste, dass er bald gekreuzigt würde, aber noch weiter, dass er danach auferstehen würde, dass er dann zu seinem himmlischen Vater gehen würde. Jesus wusste, dass seine Zeit auf Erden zu Ende ging. Und genau jetzt beschloss er, seine offiziellen Repräsentanten auf ihr Amt vorzubereiten. Jetzt war die Zeit, sie in ihren Dienst einzusetzen. Sie sollten sein Werk fortführen, wenn er nicht mehr da ist. Er wollte sie jetzt in seine Fittiche nehmen, sie für die harten Zeiten der Verfolgung vorbereiten. Er wollte sie für ihren Dienst ausbilden. Also Lukas weist uns auf den besonderen Zeitpunkt hin und er berichtet dann, wie Jesus sie auserwählte. Vers 12 nochmal, es begab sich aber zu der Zeit, und jetzt kommt's, da ging er auf einen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Zuerst zog sich Jesus zum Gebet zurück. Das ist sehr typisch für Jesus. Gerade der Evangelist Lukas, der zeigt uns immer wieder im Evangelium, wie Jesus sich zum Gebet zurückzieht. Ja, Jesus ist eigentlich der Mann des Gebets. Und das hat er natürlich besonders vor wichtigen Entscheidungen. Das letzte Mal, das stand im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 16, bevor Jesus in die Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten so richtig eingestiegen ist. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Ja, Jesus steht unter Druck. Da sind auf der einen Seite die Massen, die immer mehr Wunder sehen wollen. Da sind dann auf der anderen Seite die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihn auf Schritt und Tritt verfolgen, um irgendeinen Fehltritt von Jesus zu finden. Und so musste sich Jesus immer wieder zurückziehen, um mit seinem Vater in völliger Abgeschiedenheit reden zu können. Natürlich ist Jesus trotzdem jeder Situation gewachsen, aber er ist eben auch Mensch. Ja, er ist Gott, er ist allmächtig, aber er ist auch Mensch. Und er braucht nun, nachdem er sich so erniedrigt hat, auch die Hilfe und die Stärkung von seinem Vater. Da steht, er blieb die Nacht über im Gebet. Die Nacht über ist im Griechischen nur ein Wort. Und dieses Wort wird gebraucht, um auszudrücken, dass er wirklich die ganze Nacht damit zugebracht hat. Er war die ganze Nacht über im Gebet, also von 8 bis 10 Stunden etwa. Und dann steht da, wenn man im Griechischen das jetzt wörtlich übersetzt, nicht, dass er mit Gebet zu Gott betete, sondern er war im Gebet Gottes. Jesus richtete sein Gebet zu Gott, aber er betete auch gleichzeitig als Gott. Und hier erkennen wir wieder dieses Geheimnis, dass Jesus gleichzeitig Mensch und Gott war. Doch was war eigentlich der Inhalt des Gebets? Ja, Jesus hat die ganze Nacht gebetet. Für was? Was hat er gebetet? Lukas berichtet uns ja nichts darüber. Und wir könnten jetzt spekulieren, ja, hat Jesus so lange mit seinem Vater verhandelt, wer müsste jetzt jünger werden? Aber ich denke nicht, dass es das war, denn das wusste Jesus sicherlich schon vorher. Jesus war Gott. Jesus kannte seine Jünger. Ich denke, er hat wohl eher für seine Jünger gebetet. Fürsprache bei Gott für sie gehalten, für ihren Dienst gehalten. Vielleicht so ähnlich, wie wir es heute in der Lesung gehört haben, im Johannesevangelium Kapitel 17, ja, dieses hohepriesterliche Gebet. Genauso wie es dort war, hat er also später hat er so für seine Jünger gebetet. Und wir haben darin auch gehört, dass er nicht nur für seine Jünger, für seine unmittelbaren Nachfolger betete, sondern auch für uns. Ja, Vers 20 in diesem 17. Kapitel. Ich bitte aber nicht allein für sie, also die 12 Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und danach steht dann auch konkret, was Jesus erbat. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus bittet für den Zusammenhalt und das Zeugnis seiner Jünger. Und das ist auch die Bitte für unsere Gemeinde hier. Wir sollen in Liebe zusammenhalten und dadurch ein Zeugnis für die Liebe Gottes in der Welt sein. Die Geschichte geht weiter. Vers 13. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erzählte und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Jesus erwählte sie. Und hier sehen wir wieder die Lehre der Erwählung. Gott ist souverän und er erwählt souverän. Und das wird besonders bei den Aposteln deutlich. Da möchte ich nochmal aufs Johannesevangelium hinweisen, an diese Stelle, wo sich so viele von Jesu Jüngern abgekehrt haben von ihm. Da fragt dann Jesus seine 12, ob auch sie gehen wollen. Und Petrus steht dann auf und er bekennt sich zu Jesus und die anderen auch. Sie entscheiden sich für Jesus. Und dennoch lesen wir dann ein paar Kapitel später, Kapitel 15, Vers 16, dass Jesus ihnen sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Keiner von ihnen hat sich um die Stelle beworben. Jesus erwählte vielleicht aus über 100 Jüngern seine Apostel. Er wählte aus. Und diese Wahl war auch nicht per Zufall. Er hat nicht aus Versehen den Zweifler Thomas oder sogar den Verräter Judas gewählt. Gerade an solchen Aposteln sehen wir, dass seine Wahl sehr bewusst war. Ja, er wählte den wankelmütigen Petrus oder den egoistischen Johannes, weil an ihnen seine verändernde Kraft deutlich werden sollte. Nun, diese verändernde Kraft, die trifft natürlich nicht auf Judas Iskariot zu, aber ihn hat er auch erwählt. Denn auch er sollte seine Tat ausführen nach Gottes Plan. Nun, er hat erwählt und er hat wie viel erwählt? Nicht 3, nicht 7, nicht 10, nicht 40 oder 70, ja, alles biblische Zahlen, sondern er erwählte 12. Das ist natürlich auch eine biblische Zahl, eine symbolische Zahl. Und sie steht für die 12 Stämme Israels. Diese Stämme, die waren vom wahren Glauben abgefallen. Dies wird besonders in ihrer Führungsschicht deutlich. Sie haben die Gnade Gottes verschmäht und sie wollten lieber durch ihre eigenen Werke gerecht werden vor Gott. Und darum ist es kein Zufall, dass Jesus jetzt genau 12 Jünger erwählt. Als Jesus diese Männer zum Aposteldienst berief, da ernannte er die neue Führerschaft für den neuen Bund. Mit Jesus bricht der neue Bund an, die neue Zeit. Und in dieser neuen Zeit gibt es auch eine neue Führerschaft. Und diese Führerschaft stellen die 12 Apostel dar. Sie stehen für das wahre Israel. Paulus schreibt dann später, dass das wahre Israel aus Menschen besteht, die dem Glauben Abrahams nacheiferten. Und die sich nicht nur darauf beriefen, dass sie dem Fleische nach Nachkommen vom Abraham waren. Nein, die wirklich so glaubten wie Abraham. Und darum ist es auch kein Zufall, dass niemand aus der religiösen Oberschicht, niemand von den etablierten Lehrern dabei war. Ja, nicht ein Schriftgelehrter, nicht ein Pharisäer war unter diesen 12 Jüngern, Fischer und Handwerker. Die Wahl der 12 Apostel war von Anfang an schon das Gericht über die abgefallenen 12 Stämme des Alten Testaments und ihre religiösen Führer. Und Jesus selbst hat diesen Zusammenhang dann sehr deutlich gemacht. Später im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 29 bis 30, da sagte er dann zu seinen Aposteln: Ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Und hier sehen wir, Jesu messianischer Anspruch wird also nicht nur durch seine Taten und durch seine Reden deutlich, wie wir es im Kapitel 4 und Kapitel 5 gehört haben, sondern schon in der Zahl seiner Apostel. Die Apostel repräsentierten ein neues Israel unter einem neuen Bund. Ich möchte hier auf einen ganz interessanten, auf eine ganz interessante Parallele zum Alten Testament hinweisen. Und zwar das erste Buch Mose, das werdet ihr sicherlich alle kennen. Am Anfang, ziemlich am Anfang, Kapitel 10, das ist ein Kapitel, wo nur Nachkommen aufgezählt werden. Ja, da liest man manchmal drüber und denkt sich, ach wie langweilig. Aber wenn man genau hinsieht, dann merkt man, hier geht es um die Nachkommen vom Noah. Und am Ende merkt man, dass dort insgesamt 70 Völker aufgezählt werden. Ja? 70 Völker sind aus den Nachkommen von Noah entstanden. Kurz danach wird dann berichtet, wie diese Menschen zusammenkamen und diesen Turm in Babel bauen wollten. Und Gott hat das nicht gefallen, dass sie sich da so erhoben. Er hat sie zerstreut über die ganze Welt. Und es war dann eben so, dass die Menschen von Gott abgefallen waren, zerstreut worden über die ganze Welt. Aber die Geschichte geht weiter. Wir sehen, Gott erwählte sich Abraham, nahm ihn und dann seinen Sohn Isaak und seinen Enkel Jakob. Und er ging mit ihnen einen Weg. Und er wollte durch sie das Heil wieder zu den Menschen bringen. Und ganz am Ende vom Buch, ersten Buch Mose, da lesen wir dann, dass 70 Seelen nach Ägypten gingen. 70 Seelen von dieser Abraham, von Abrahams Familie. Und diese 70 Seelen, die werden von Gott erwählt und das soll dieses Volk werden, was dann Gott repräsentieren soll auf der Welt und was das Heil zu den Völkern bringen soll, was die Völker wieder zurück zu Gott führen soll. Und genau das geschieht nun wieder mit dem Apostel. Das ist das gleiche Muster. Sie werden von Jesus erwählt, um die Botschaft vom Heil, das Evangelium in die Welt zu tragen. Zu den Juden und zu den Heiden. Ja, zu dem Nachkommen dieser 70 Völker, um sie aus der Zerstreuung zurück zu Gott zu führen. Das war die Aufgabe der Apostel. Aber wie sollten sie diese Aufgabe ausführen? Und dazu ist es hilfreich zu wissen, was ein Apostel überhaupt ist. Jesus rief seine Jünger, lesen wir hier zu sich. Jünger, das ist im Griechischen steht da Mathetes, wenn man das übersetzen will, kann man das auch als Lernende oder als Schüler übersetzen. Und genauso werden sie auch noch weiterhin genannt in den Evangelien. Aber diese 12 Jünger werden nun zu Aposteln berufen. Und Apostel heißt übersetzt Gesandter. Aber wenn man dann genau hinsieht, was die ganze Bedeutung dieses Wortes ist, dann reicht das nicht aus. Gesandter heißt auch Angelos, also ein Engel, ist auch ein Gesandter, ein Bote. Apostel ist noch mehr. Ein Apostel ist ein Botschafter, ein Repräsentant, ein Bevollmächtigter. Und Jesus hat sich hier nichts absolut Neues ausgedacht. Das war für die Juden nicht unbekannt. Auch der Hohe Rat hatte solche Gesandte. Die hießen dann Schalia. Das ist also das gleiche Wort im Aramäischen wie Apostel. Und beim Hohen Rat war es dann auch so. Diese Gesandten hatten die gleiche Autorität wie der Hohe Rat. Aber sie durften natürlich auch nur das verkünden und ausführen, was der Hohe Rat beschlossen hatte. Nun, in der Mischna, da steht auch noch was dazu. Dieses Buch über die jüdische Überlieferung. Da steht dann dazu, der Gesandte eines Menschen nimmt die Stelle des Menschen selbst ein. Und genauso waren nun die Apostel Jesu bevollmächtigte Botschafter. Sie sollten seine Botschaft verkündigen. Sie sollten für Jesus stehen. Doch bevor sie alleine losziehen durften, mussten sie natürlich eine gewisse Zeit mit Jesus verbringen. Sie mussten ausgebildet werden. Erst dann später im Kapitel 9, Vers 1 lesen wir, er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Krankheiten zu heilen. Es ist interessant, Petrus, Johannes, Matthäus und all die anderen, die werden nicht gleich von Anfang an vollmächtige, mit Superpower ausgerüstete Apostel. Sie wachsen Stück für Stück in ihre Aufgabe rein. Sie werden Stück für Stück von Jesus ausgerüstet und beauftragt. Zuerst waren sie nur Zuhörer in der Masse. Dann wurden sie von Jesus berufen, als seine Jünger ihm nachzufolgen. Später hat er sie dann, wie wir es heute gelesen haben, als Apostel eingesetzt. Noch später hat er ihnen Macht und Gewalt über böse Geister gegeben, zum Heilen gegeben. Und ganz am Ende lesen wir dann, wie er sie zur Mission in die ganze Welt aussendet. Ja, selbst so ein Mann wie Petrus brauchte solch eine Schule. Er musste erst wachsen. Und genauso ist es doch auch bei uns. Wir werden nicht von heute auf morgen zu Superchristen oder zu Supermissionaren. Oder unsere Kirche wird auch nicht von heute auf morgen zu einer Megachurch, wenn wir es überhaupt wollen. Nein, Christentum, christlicher Glaube, das bedeutet, dass wir wachsen. Es ist eine beständige Weiterentwicklung im Glauben und in unserem Dienst. Durch die Berufung zum Apostel wurden aus diesen gewöhnlichen Männern außergewöhnliche Männer. Aber das nicht aufgrund irgendeiner Leistung, die sie erbrachten, sondern aufgrund der Aufgabe, die ihnen übertragen wurde. Und ich möchte noch mit euch zusammen schauen, was war denn nun der genaue Inhalt ihrer Aufgabe? Das Amt des Apostels, das beinhaltete eine Führungsposition und exklusive Lehrvollmacht in der frühen Gemeinde. Ja, schon in der ersten Urgemeinde, welche zu Pfingsten entstanden ist, und da waren schon immerhin über 3000 Christen dabei, da lesen wir in Apostelgeschichte 2, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Den Aposteln wurde auch übernatürliche Macht verliehen. Sie wirkten Zeichen und Wunder. Und diese Zeichen und Wunder hatten keinen Selbstzweck, sondern sie bezeugten, dass die Lehre der Apostel wahr ist. Ja, sie bezeugten, dass die Apostel tatsächlich von Jesus berufen wurden und in den Dienst gestellt wurden. Und der Apostel Paulus, der lehrt dann im Epheserbrief, dass die ganze Gemeinde auf dem Grund der Apostel und Propheten erbaut ist, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und wir wissen, das ganze Neue Testament ist letztendlich die aufgeschriebene Lehre der Apostel. Und diese Lehre hat somit auch noch heute Autorität. Auch wir sind auf dieser Lehre gegründet. Und damit die Apostel diese Aufgabe erfüllen konnten, mussten sie ausgebildet werden. Die Ausbildung, die war kurz, aber intensiv. Wahrscheinlich war sie nur ungefähr 1,5 Jahre lang. Und wenn man die Evangelien liest, dann merkt man, die Jünger, die gingen nicht nur ab und zu mal zu einer Unterrichtsstunde zu Jesus, ihrem Meister, sondern sie lebten mit ihm. Jesus lehrte sie in seinen Worten, in seinen Taten, aber auch mit seinem ganzen Leben. Und diese Ausbildung, die war nicht leicht für sie. Die Bibel, die beschönigt da auch nichts. Sie stellt die Apostel nicht als Höhenflieger ohne Sünde dar. Nein, wie wir schon gehört haben, ließen sie keine Gelegenheit aus, um ihre Schwächen zu zeigen. Und sehr oft fragte sich Jesus verwundert, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Seid ihr so trägen Herzens? Habt ihr noch keinen Glauben? Wie wurden diese gewöhnlichen Männer zu diesen außergewöhnlichen Säulen der Gemeinde? Wir werden im zweiten Teil, also in der nächsten Predigt, diese Dinge unter die Lupe nehmen. Wir werden jeden einzelnen der Apostel mal genau ansehen. Aber heute haben wir schon gesehen, dass die Jünger nicht zu den Glaubenshelden der damaligen Zeit gehörten. Sie waren durchschnittlich. Sie hatten keine besonderen Talente, keine besondere Ausbildung oder keine besondere Heiligkeit. Ja, sie hatten keine besondere Führungsqualifikation. Sie stritten sich ständig darum, wer denn nun von ihnen der Größte war. Aber wir haben gehört, was sie qualifizierte, das war eben nicht ihre Leistung, sondern Gottes Gnade. Keiner, der sich diese 12 Mal ansieht, der kann vernünftig nachvollziehen, wie sie es mit ihren angeborenen Fähigkeiten geschafft haben, die Gemeinde zu gründen, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkünden. Ja, wie fast alle von ihnen treu blieben, schließlich bis in den Märtyrertod. Und wir müssen darin Gottes Kraft erkennen. Wir müssen sehen, wie er in ihnen wirkte. Gott ist in den Schwachen mächtig, um durch sie das Starke zu Schanden zu machen. Lukas, der berichtet uns später in der Apostelgeschichte eine interessante Begebenheit. Petrus und Johannes standen vor dem Hohen Rat, weil sie im Tempel einen gelähmten Mann geheilt hatten und danach von der Auferstehung von Jesus Christus gepredigt hatten. Und wie ist dann die Reaktion dieser elitären Theologen? Das steht Apostelgeschichte 4, Vers 13. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrt und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Wörtlich steht da, dass sie des Lesens und Schreibens unkundige Nichtwisser waren. Also man kann es nicht noch mehr betonen. Aber am Ende bemerken sie selber, aber sie waren mit Jesus zusammen. Und wir kennen die Geschichte, wie es weiterging nach der Kreuzigung Jesu. Die Jünger zerstreuten sich, sie gingen wieder ihrer alten Arbeit nach, sie fingen wieder an mit Fischen. Und selbst als der auferstandene Jesus sich ihnen zeigte, da zögerten sie zu glauben, sie wussten nicht recht, was sie tun sollten. Sie waren voller Reue, ja, sie wurden sich ihrer ganzen Unfähigkeit bewusst. Aber zu Pfingsten sandte Christus ihnen den Heiligen Geist, den er ihnen verheißen hat. Und durch ihn wurden sie mit Kraft ausgerüstet und befähigt dazu, das zu tun, wozu Christus sie ausgebildet hat. Der Heilige Geist befähigte diese gewöhnlichen Männer, in diesen außergewöhnlichen Dienst zu treten. Und was die Apostel begannen, das geht auch noch heute, 2000 Jahre danach, weiter. Wir hier in Osnabrück sind der lebendige Beweis dafür. Und zwar der Beweis dafür, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. In sich selbst verfügten die Jünger nicht über die Mittel zu ihrem Dienst, aber Gott verbreitete durch sie das Evangelium auf der ganzen Welt wie in einem Triumphzug. Und wie die Apostel, so können auch wir heute Gottes Instrumente sein. Gott gefällt es, durch gewöhnliche Menschen zu wirken, sie zu gebrauchen. Im 1. Korinther steht da, im 1. Kapitel, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt, das Verachtete, hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Vielleicht habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, was kann ich tun? Wozu könnte mich denn Gott gebrauchen? Ja, nach dem Motto, ich kann doch nichts tun. Ich weiß viel zu wenig, ich bin noch viel zu sündig, ich habe sowieso keine Ahnung, ich kenne nicht mal die 12 Apostel. Jesus lehrt uns hier, es liegt eben nicht an dir, sondern es liegt an Gott. Du bist tatsächlich unnütz und unwürdig. Aber Gott will mit unwürdigen Menschen arbeiten. Er macht sie fähig. Er qualifiziert sie. Gott erwählt gerade die Schwachen, die Demütigen, die Sanften, die Sündigen, damit eben kein Zweifel darin besteht, dass er der Handelnde ist. Das heißt, je unwürdiger, je untalentierter du dich fühlst, weil du bist, desto mehr stehst du tatsächlich in der Gefahr, von Gott in einen ganz besonderen Dienst gestellt zu werden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.